Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Stichmann.
Also nehmen wir mal die Drachen weg, ne? Und vielleicht auch die untoten Eiszombies. Vielleicht auch noch die komische Feuerhexe und auch noch die Gestaltwandler-Serienmörder. Aber dann hast du im Grunde europäisches Mittelalter. Game of Thrones, die Fantasy-Reihe, in Buch wie Film. Die Fernsehserie ist wahrscheinlich das TV-Event ever, muss man sagen. Basiert ohne Drachen, Hexen und Zombies, wenn man die rausstreicht, zu einem Großteil auf dem europäischen Mittelalter. Genauer auf dem englischen, schottischen und auch französischen Mittelalter. So hat sich das G.R.R. Martin vorgestellt und auch mal erklärt. Das ist ja der Autor der Reihe. Es gibt sogar nicht zuletzt in Harvard ganze Kurse, die sich mit Game of Thrones und seinen historischen Anleihen befassen. Film und Fantasy treffen auf Geschichte. Game of Thrones ist da nur ein Beispiel von vielen, die wir uns heute mal genauer anschauen wollen in eine Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Guckst du Game of Thrones, Matthias?
Nee.
Das würde ich dir mal ans Herz legen. Das, auch für dich müsste das sehr interessant sein. Gut, aber fragen wir uns, warum geht man eigentlich ins Kino, ne? Oder schmeißt abends so den Streaming-Anbieter seiner Wahl an? Wahrscheinlich ja meistens für so ein bisschen Eskapismus, ne? Runterkommen. Oder wie geht dir das?
Also ich kann ganz wunderbar in einem Kinosaal abschalten. Ich lasse die Alterssorgen dann außen vor und den Stress. Dann genieße ich 2 Stunden lang eine völlig andere Atmosphäre und hoffentlich natürlich auch einen guten Film. Ich lasse mich freiwillig und gerne in eine andere Welt entführen, von der ich bis dahin keine Ahnung hatte. Oder ich lasse mir ganz einfach irgendeine Geschichte erzählen. Und meistens gehe ich nicht davon aus, dass der Film oder die Figuren in dem Film ein historisches Vorbild haben.
Wobei es genau um diese Filme jetzt heute bei uns gehen soll. Und die gibt es ja auch. Und die sind oft auch sehr populär, ne? So Kriegsfilme, Römerfilme. Robin Hood kommt jetzt im November nochmal neu in die Kinos. Also was hältst du denn von so Filmen, die eine historisch verbürgte Geschichte erzählen oder sich zumindest daran anlehnen vielleicht?
Also ich halte sehr viel davon, weil damit nämlich so viele Menschen erreicht werden können wie durch kein anderes Medium. Mhm. Eine gute Geschichte, die auf tatsächlichen historischen Ereignissen beruht, gute Schauspieler und natürlich eine gute Inszenierung. Das macht für mich jedenfalls einen super Film aus. 2 Beispiele fallen mir ein, die in einer ganz unterschiedlichen Zeit spielen. Über beide Geschichten bzw. über beide Hauptfiguren haben wir auch schon eine Sendung Eine Stunde History gemacht. Der eine ist Alexander der Große. Der Film mit Colin Farrell ist ein richtiger Historienschinken, der dich in die Zeit des 3. Jahrhunderts vor Christus zurückversetzt und die Geschichte eines wirklich ungewöhnlichen Königs, der Makedonier und der Griechen, erzählt. Mit seinen Kämpfern ist er von Griechenland bis zum Hindukusch gekommen, eine unvorstellbare Strecke. Und er hat dabei mehr als 70 Städte gegründet, die bis heute seinen Namen tragen.
Stimmt, haben wir hier in einer Stunde History drüber gesprochen und da aber eben auch festgestellt, dass der Film nicht immer überall wirklich so der Historie entspricht. Also Colin Farrell spielt die Hauptrolle, wird da so ein bisschen als träumerischer Welteneroberer dargestellt, goldenes Haar und so. Also der wird sehr verherrlicht. Und dabei war er ein Krieger und Feldherr. Ist ganz auch ein bisschen gefährlich, so eine Geschichte, ne?
Da hast du ganz zweifellos recht. Bei Alexander ist das vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, weil seine Geschichte ja nun tatsächlich schon 2300 Jahre zurückliegt. Anders ist das bei meinem 2. Beispiel. Gary Oldman spielt Churchill, den britischen Premierminister während des 2. Weltkriegs. Aha. In diesem Film ist sehr genau darauf geachtet worden, was historisch verbirgt ist, was man in Akten nachlesen kann und welch ein Charakter dieser Winston Churchill tatsächlich war. Dieser Film ist natürlich nicht so opulent, nicht mit so gewaltigen Bildern bestückt wie der Film über Alexander. Aber er zieht dich in ein Stück unserer europäischen Geschichte, wie ich es bei kaum einem anderen Film erlebt habe.
Und der Film wurde nicht nur von dir, Matthias, du hast ihn echt hier schon oft gefeiert, auch von der Kritik sehr gefeiert. Ich finde auch völlig zu Recht und da bin ich auch sehr bei dir. Jetzt hast du aber noch ein Beispiel dabei, so ein Film, ich sage mal, der Prototyp des kontroversen Historienfilms.
Ja, habe ich dabei und ich meine den Untergang, so heißt der Film, der die letzten Tage Hitlers im Bunker tief unterhalb von Berlin schildert. Vorlage ist ein Erinnerungsbuch von Traudl Junge, die damals Sekretärin in diesem sogenannten Führerbunker war. Also, es gibt viele Dokumente und Erinnerungen an diese letzten Tage Hitlers, die ja auch gleichzeitig die letzten Tage des 2. Weltkriegs und natürlich auch die letzten Tage des sogenannten 3. Reichs waren. Ein, wie ich meine, extrem spannender Stoff für einen Kinofilm. Und meine Kritik an diesem Film, Untergang, setzt an der Darstellung Hitlers an. Er wird dargestellt als ein ständig brüllender, durchgeknallter Choleriker, der weitgehend unsinnige Befehle an eine kaum noch existente Wehrmacht aus sich herausschreit geradezu. Aber damit ist allenfalls eine Facette seines Charakters dargestellt und die allein erklärt eben nicht, warum so viele Millionen Menschen ihm gefolgt sind, bis hinein in diesen furchtbaren Krieg.
Da haben wir jetzt also zu Beginn der Sendung erstmal ein großes Fragezeichen. Passen Film und Geschichte tatsächlich zusammen? Mal ja, mal nein. Wir gehen der Sache nach heute in eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Based on a true story. Basierend auf wahren Begebenheiten. Darum geht es hier heute in eine Stunde History. Film und Geschichte und dieses Wörtchen basiert. Das ist doch sehr dehnungsfähig, wie uns jetzt Tom Westerholt zeigen wird.
Nur eine Sache möchte ich dir auf den Weg geben für dein Leben. Es genügt nicht, gut zu sein. Ich habe es erlebt, wie Männer, die nur gut waren, übergangen, enteignet, sogar ausgemerzt wurden. Wenn du Sicherheit haben willst in deinem Leben, ganz gleich, was du machst, musst du der Beste sein.
Es ist nicht gerade liebevoll, was der junge Maler Kurt Barnard von seinem ihn verachtenden zukünftigen Schwiegervater mit auf den Weg bekommt. Nur der Beste ist gut genug für seine Tochter, obwohl Barnard zu diesem Zeitpunkt als junger Mann schon einer der erfolgreichsten Maler der DDR ist. Kurt Barnard, nie gehört? Weil es ihn nie gegeben hat. Ganz im Gegensatz zum heute sehr berühmten ehemaligen DDR-Maler Gerhard Richter. Dessen Lebensgeschichte verbirgt sich hinter der in Werk ohne Autor. Regisseur Florian Henkel von Donnersmarck erklärt, warum er Wahrheit und Fiktion vermischt.
Die tatsächliche Faktenlage bei etwas ist immer so vielen Zufällen unterworfen, dass man irgendwie nicht an den Kern der Sache rankommt. Und ich glaube deshalb sehr an Dichtung, an Verdichtung, an die Fiktion als Pfad zur Wahrhaftigkeit.
Heißt, eine Biografie hat oft filmtaugliche Episoden, ist aber in Gänze nicht filmdienlich. Also kommt die Dichtung zur Wahrheit und sorgt für neue Spannung. Für Henkel von Donnersmarck kein neues Stilmittel. In seinem Oscar-Film Das Leben der Anderen hat er es schon genauso gemacht. Der DDR-Bühnenautor Georg Dreimann zwischen Stasi, Bewunderung und Überwachung.
Ich kann es mir nicht nehmen lassen, heute Abend noch auf das Wohl unserer Kulturschaffenden zu trinken. Ein großer Sozialist, ich weiß nicht mehr genau wer, hat einmal gesagt, der Dichter ist der Ingenieur der Seele. Und Georg Dreimann ist einer der bedeutendsten Ingenieure unseres Landes.
Ingenieur der Seele, das war Stalin, den Sie zitiert haben.
Ach ja? Tja, ich provoziere eben auch mal gern, außer. Aber anders als Sie weiß ich genau, wie weit ich dabei gehen darf. Ich bin da eher wie unser lieber Dreimann. Er weiß, dass die Partei zwar den Künstler braucht, der Künstler die Partei aber noch viel mehr.
Gleiches Modell, einen Künstler Georg Dreimann gab es in der DDR nie. Die berühmte Vorlage aber sehr wohl, erklärt der Regisseur.
Bei Das Leben der Anderen, da habe ich mich sehr intensiv beschäftigt mit dem Leben von Wolf Biermann. Und dann habe ich halt sehr, sehr viel über ihn gelesen und mir gedacht, ach, naja, also das finde ich irgendwie unbefriedigend und habe aber dann, sag ich mal, anhand von seiner Geschichte Personen entwickelt, die dann vielleicht gar nicht mehr so viel mit ihm zu tun haben, aber er war der Ausgangspunkt.
Ein Phänomen, das es in der Filmgeschichte hundertfach gegeben hat. Persönlichkeiten und Ereignisse der Zeitgeschichte, die für sich genommen zu wenig für einen ganzen Film sind, aber als der berühmte Aufhänger einer Filmstory dienen. Manches historische Ereignis schaffte es sogar in Comic-Verfilmungen.
Fürchtet euch! Sparta wird bis auf seine Grundfeste niederbrennen! Die tausend Nationen des Persischen Reiches werden über euch herfallen!
Bluthorst, meinem Volk mit Sklaverei und Tod!
Das ist Wahnsinn!
Wahnsinn! Das ist Sparta!
Die Verfilmung des Spartaner-Comics 300 von Regisseur Zack Snyder. Ein Riesenerfolg dieser Geschichte über den Spartaner-König Leonidas, der sich mit nur 300 Kriegern dem übermächtigen persischen Gottkönig Xerxes stellt. Auch hier ist die Vorlage eine historische und geht auf die Schlacht bei den Thermopylen im Jahr 480 vor Christus zurück. Tatsächlich stand hier ein zahlenmäßig völlig unterlegenes griechisches Heer mit ca. 5000 Kriegern dem Zehnfachen an Persern gegenüber. Mischt man dem dann noch eine gehörige Portion filmischen Einfallsreichtum hinzu, entsteht am Ende ein Action-Blockbuster wie 300.
Tom Westerholt über das basiert auf wahren Begebenheiten, wo sich Film und Geschichte die Klinke in die Hand geben. Und 300, den Film, den Tom gerade als letztes erwähnt hat, halte ich übrigens für meinen Teil für völlige Grütze. Und warum? Das erfahrt ihr gleich hier in 1 Stunde History. Weil ich die Dokus über Herr der Ringe, ne, also die Dokumentation, die es zu den Spielfilmen von Herr der Ringe dazu gibt, wahrscheinlich öfter geguckt habe als die Filme selbst, ist bei mir eine Sache hängen geblieben. Nämlich, dass dieses Reitervolk aus Rohan, die spielen da eine recht prominente Rolle bei Herr der Ringe, dass die in ihrem Design, ihren Schwertern, ihren Rüstungen und auch ihren Häusern auf den frühen Angelsachsen basieren. Also, ein Beispiel für unser Thema heute, Geschichte in Fantasy. Und nach solchen Beispielen muss man nicht lange suchen. Wir suchen weiter mit einem Filmexperten, nämlich mit Dr. Siegfried Tesche. Grüße Sie, Herr Tesche.
Schönen guten Tag, Herr Dichmann. Ich grüße Sie auch.
Was fällt Ihnen denn noch so ein, so an Fantasy-Streifen mit historischer Vorlage?
Also die Liste ist sehr, sehr lang. Und es gibt auch jüngere Filmemacher, eben wie auch Peter Jackson zum Beispiel, die sich immer mal wieder gerne an alten Märchen, Sagen und solchen Sachen orientieren. So zum Beispiel Guillermo del Toro, der zieht ja gerne Märchen für seine Filme heran und baut dann eine neue Geschichte drumherum und dann kommt die Fantasy-Welt hinzu. Oder auch C.S. Lewis, der irische Autor, die Chroniken von Narnia. Und die haben auch einen realen Hintergrund, denn er wurde damals zum Ersten Weltkrieg eingezogen und hat sich so eine Fantasy-Welt geschaffen, hat so quasi dann die Kinder dann in der Geschichte ja im Schrank versteckt und die machen dann die Tür auf und sind in einer Fantasy-Welt.
Das hat er also, ja gemeinsam mit Tolkien, glaube ich sogar. Ne? Die beiden waren ja Soldaten des Ersten Weltkriegs.
Richtig, Tolkien hat sowas auch erlebt und da gibt es eine ganze Reihe von Parallelen, wo eben die Autoren entweder beeinflusst oder traumatisiert sind von der realen Welt und sich dann eine Fantasy-Welt erschaffen.
Das sind Filme, die Geschichte verarbeiten im Fantasy-Gewand. Gibt es aber auch Fantasy-Filme, also die so wirklich unmittelbar auf historischen Ereignissen fußen?
Ich denke dann zum Beispiel an das Excalibur, das magische Schwert und die Ritter der Tafelrunde, auch Richard Löwenherz und die Artus-Sage. Da wurden eine ganze Reihe von ja, historischen Ereignissen zum Anlass genommen, die ja auch quasi damals überliefert worden sind. Das heißt, es gibt ja keine genauen Aufzeichnungen, sondern sie wurden so weitergeschrieben, weitererzählt oder es waren Stadtschreiber, die es eben formuliert haben, aufgezeichnet haben. Andere haben es dann weitergegeben.
Jetzt haben wir diese große Palette von Filmen. Haben Sie da irgendwie unterm Strich eine Art Fazit für sich? Vermitteln die Geschichte, naja, nicht korrekt, aber vielleicht zumindest ertragbar korrekt? Oder ist es ein gefährlicher Spagat, den man da macht, wenn man sich Fantasy und Geschichte zusammen anschaut?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein Spagat, das kann nicht korrekt sein, aber es gibt ja so etwas wie entweder Emotionen, es gibt natürlich einen Schnitt, es gibt natürlich eine Dramatik, also auch wenn jetzt im Vorspann so etwas steht wie basierend auf wahren Ereignissen, ist doch immer etwas interpretiert. Ich würde Ihnen gerne ein Beispiel nennen aus der jüngeren Zeit, Erin Brockovich, den Film mit Julia Roberts, den kennen Sie sicherlich.
Da spielt sie so eine Enthüllungsjournalistin, ne?
Ja, sie ist eigentlich eher eine Anwaltsgehilfin, die auch selber ja einen Unfall erleidet und dann sich an einen Kollegen wendet, der ihr hilft und dann fängt sie an, dort zu recherchieren und findet heraus, dass es giftiges Chrom im Grundwasser gibt. Dafür gibt es eine reale Figur, ein Vorbild, Erin Brockovich, diese Frau, die Julia Roberts dann spielt. Und die selber hat gesagt, der Film ist zu 98% akkurat, immerhin, also eine ganze Menge. Allerdings, ein anderer Anwalt als der, der im Film gezeigt wird, hat Erin Brockovich damals bei diesem Autounfall vertreten. Das stimmt also nicht, auch wenn es jetzt für die Dramaturgie der Geschichte nicht so richtig wichtig ist. Oder auch der Regisseur Steven Soderbergh, der hat mal gesagt, naja, es ist jetzt nicht Miss Wichita gewesen, sondern Miss Pacific Coast, aber ich fand es besser mit Miss Wichita, weil sie war dann aus der Nachbarschaft und aus der Umgebung und so konnte ich mehrere Geschichten rund um diese damalige Misswahl in die Geschichte mit einbauen.
Passt so besser
gibt es dann
zum Plot
kleinere
einfach.
Veränderungen. Es passte besser zur Geschichte, genau. Wenn wir zum Beispiel auf die Dokumentation von Michael Moore mal eingehen würden, er hat die beiden erfolgreichsten Dokumentationen aller Zeiten gedreht, also Fahrenheit 9/11 und Bowling for Columbine.
Da geht es einmal um dieses Schulmassaker und einmal geht es um den Anschlag aufs World Trade Center. Ne,
ganz genau so ist es, richtig. Und er hat damals ein bisschen Übermut, sag ich mal, $10,000 jedem geboten, der in Fahrenheit 9/11 faktische Fehler herausfindet. Und hat eine ganze Reihe von Leuten engagiert, möglichst korrekt und originalgetreu alles wiederzugeben. Und dennoch hat man ihm Fehler nachgewiesen und hier und da hat er auch bezahlt.
Können solche Filme denn eben auch wichtige historische Debatten auslösen? Wir reden ja immer wieder über Erinnerungskultur, wie man sich auch über den Holocaust in Deutschland unterhält und so. Denken Sie, solche Filme haben da auch eine Schlagkraft, dass man auch eine historische Debatte anstößt?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also wenn wir zum Beispiel mit den Dramen beschäftigen, die sich dem Holocaust annehmen, dann gab es ja Ende der 70er Jahre eine Fernsehserie namens Holocaust. 419 Minuten, das war schon mal ein Riemen, um eben auch möglichst detailliert eine Geschichte darzustellen. Und in diesem Fall war es die Geschichte der deutschen Arztfamilie Weiß mit Eltern, die Juden sind. Und es sind alles fiktive Figuren, es ist alles sehr realistisch. Aber als das Ganze dann herauskam und Deutsche und Österreicher zum Beispiel das erste Mal im Fernsehen gesehen haben, es lief ja vorhin in den USA, war man doch sehr schockiert und man hat gemerkt, dass da Gesprächsbedarf besteht, sich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, es war 33 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und dann gab es eine riesige Diskussion, auch öffentlich. Also im Anschluss an die Aufklärung dieser vier Teile gab es öffentliche Fernsehdiskussionen, da hatten teilweise 10 bis 15 Millionen Zuschauer Interesse, sich das anzuhören und sich damit auch auseinanderzusetzen. Und damals hat man dann eben noch Briefe geschrieben und Postkarten an die Redaktion. Also da hat das hat sehr, sehr viel ausgelöst, sich auf neue Art und Weise mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Und auch Steven Spielberg ist das ja auch gelungen mit seinem Film Schindlers Liste, der 1993 herauskam. Es gab große Diskussionen um diesen Film, auch natürlich, er wurde ja in Schwarz-Weiß gedreht, dann sollte er zum Beispiel, als er ausgestrahlt wurde, im Fernsehen durfte er nicht mit Werbung unterbrochen werden, aber es gab eben auch große Ehren, also Bundesverdienstorden von Roman Herzog, der hat damals gesagt, sie haben dem Grauen und der Hoffnung Gesichter gegeben, das ist ja meine Aussage, und er wurde auch zum Ehrenritter geschlagen in Rom, aber es gab Kritiker, also zum Beispiel der Schriftsteller Imre Kertész, der hat gesagt, das wäre der schlimmste Film von allen. Es ist eine Geschichte mit aus dem Blick eines Siegers und man kann eigentlich nur von den Verlierern aus eine Geschichte über den Holocaust erzählen. Und auch Claude Lanzmann, der berühmte Dokumentarfilmer mit seiner Shoah-Reihe, hat gesagt, es wäre trivialisierend und ein Spiel mit Emotionen. Aber das sind eben Spielfilme und keine Dokumentationen.
Sagt Siegfried Tesche in Deutschlandfunk Nova. Herr Tesche, danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Düchmann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Also man kann im Sinne des Plots vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal eine Person oder einen Ort austauschen, meint zumindest Dr. Tesche, den wir eben hier gehört haben in einer Stunde History, wenn man aus Geschichte einen Film machen will. Aber Matthias, das kann man auch bis zur Perversion treiben, ne? Und Filme für die eigentlich Umdeutung von Geschichte missbrauchen.
Das glaube ich sehr und die Gefahr ist sehr groß. Prominente Schauspieler oder Regisseure, die jeder kennt, die locken viele hunderttausend Menschen in die Kinos. Und denen wird dann eine Geschichte vorgesetzt, die die meistens auch glauben. Wenn die Filmcrew in guter Absicht handelt, dann wird ein realistisches Bild der Geschichte gezeichnet, aber es geht eben auch andersherum. In Diktaturen oder Staaten, in denen abweichende Meinungen verfolgt und unterdrückt werden, kann man das wunderbare Mittel eines Films eben auch zu Lüge und Propaganda einsetzen. Der Nazi-Propagandaminister Josef Goebbels bestellte solche Filme regelrecht in Serie. Wir haben in einer Stunde History über den Hetzfilm Jud Süß schon einmal gesprochen, dessen geschichtlicher Hintergrund das Leben eines Beraters des württembergischen Herzogs Karl Alexander war. Und dieser Berater wird 1738 hingerichtet. Der Nazi-Film stachelt zum Rassenhass gegen Juden auf und schürte die Pogromstimmung damals im Volk.
Aber das ist wirklich auch ein Extrembeispiel, Jud Süß, wie es Ihnen so ein Film eigentlich nur in Diktaturen oder Unrechtsstaaten geben kann, oder?
Ja, das stimmt eigentlich, aber ich erinnere dich an den Film Casablanca, der zeitgleich mit der Alliiertenkonferenz von Casablanca in die Kinos kam. Dieser Film erzählt, wie sich Flüchtlinge aus ganz Europa in Ricks Café treffen, um von dort nach Amerika zu fliehen. Es handelt sich um Widerstandskämpfer, die vor den Nazis aus Europa fliehen mussten. Dieser Film kam Anfang der 50er Jahre in einer vollkommen verhunzten Version in die deutschen Kinos. Die Deutschen sahen auch den Film Casablanca, allerdings derart kleingeschnitten, dass es sich nicht mehr um einen Film gegen das NS-Regime handelte, sondern eher um eine unpolitische Romanze. Mhm. Geschehen ist das in einer Demokratie, die zwar erst am Anfang war, aber sie war eben keine Diktatur mehr. Und man sieht, dass der Film immer ein begehrtes Medium war, um die Menschen von etwas zu überzeugen oder ihnen eine bestimmte Meinung vorzusetzen. Wenn das in positivem Sinne geschieht, dann sagt man leicht, ja, das ist doch gut. Aber auch das ist eigentlich eine Beeinflussung, über die man streiten sollte.
Film und Geschichte, unser Thema heute in einer Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Also es gibt ja so Rollen, auf die es klischeemäßig zumindest jeder Schauspieler scharf, ne? Also mal den Hamlet spielen vielleicht oder die Lady Macbeth oder klar James Bond oder ein Tatortkommissar, das wäre vielleicht auch was. Aber wie wäre es denn vielleicht mal den Schiller zu spielen oder den Cäsar oder die Maggie Thatcher? Geschichte in Film und Fantasy ist unser Thema heute in eine Stunde History. Und wir reden mal mit einem, der im Grunde genau das gemacht hat. André Mann spielt nämlich im Film Die Affäre Borgward. Da geht es um den Untergang des Bremer Autobauers Borgward. Eine historische Person, nämlich den damaligen Bremer Wirtschaftssenator Karl Eggers. Grüße Sie, Herr Mann.
Ja, hallo.
Ja, wenn ich mal so direkt drauf losfragen darf, was fetzt denn mehr? Eine historische Person zu spielen oder eine, die extra für Theater oder Leinwand geschrieben wurde?
Ja, also wichtig ist für mich immer, dass ich einen Punkt finden muss in der Figur, für den ich dann brennen kann. Mhm. Ja, und ich denke, wenn ich brenne, dann brennt vielleicht auch der Zuschauer. Und eine historische Figur ist besonders spannend, weil es ja nicht nur darum geht, die Figur lebendig zu spielen, sondern auch möglichst authentisch zu spielen.
Das ist ja aber bei historischen Figuren im Zweifel extrem kompliziert, ne? Also nehmen wir mal den Eggers, den Sie da gespielt haben. Der lebt ja nun nicht mehr. Wie kommt man denn dann da so ran an Gestik, Duktus? Wie haben Sie da recherchiert?
2002 gab es eine Verfilmung über das Leben von Borgward. Das habe ich mir dann angeschaut. Da war viel Originalmaterial von Herrn Eggers, von Herrn Borgward drin. Es gibt ein bisschen was an Informationen bei Wikipedia. Und zwar, was da ganz wichtig ist bei Wikipedia, was mir aufgefallen ist, dass Herr Eggers in der Nazizeit bei den Jungen Falken sehr engagiert war und Aktionen gemacht hat gegen die Nazis.
Also im Widerstand war, ne?
Er war im Widerstand, er hat Aktionen gemacht, wurde auch eingebuchtet. Und da habe ich dann gedacht, das ist ein Mann, der wirklich für Menschen kämpft. Und das ist dann auch der Punkt, der mir geholfen hat, mich mit dieser Figur zu identifizieren.
Jetzt haben Sie am Anfang ja auch gesagt, dass man irgendwie was findet, wofür man brennen kann in so einer Figur, ne? Damit das Publikum dann im Zweifel auch für die Figur brennen kann. Mhm. Das hat man ja durchaus dann Spielraum für Interpretation. Was ist denn dann wichtiger? Wichtiger, dass die Figur für die Geschichte, die man erzählen will, taugt? Oder dass die Figur für die Geschichte, wie sie tatsächlich passiert ist, taugt? Also dass es authentisch bleibt?
Man weiß es ja ehrlich gesagt nicht. Also wenn der Mensch tot ist, man hat wenig Informationen, dann kann ich ja nur hoffen, dass ich die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehe, was das für ein Mensch war. Ich arbeite sowas natürlich immer mit einem Coach. Wir machen immer am Anfang ein Profiling der Figur. Das heißt, wir suchen alle Informationen, die wir haben, und gucken dann, was ist das Ziel der Figur, was über allem steht.
Ja, was will der in der Geschichte erreichen?
Was will der erreichen?
Würden Sie denn nach dieser Erfahrung sich nochmal an historischen Stoff wagen wollen? Weil es gibt ja, da musste ich jetzt auch dran denken, als Sie das so beschrieben haben, wie man sich in so eine Figur hereinarbeitet. Auch zum Beispiel das Beispiel Bruno Ganz, der einmal Hitler gespielt hat.
Das wäre mir fast schon zu negativ. Es kommt drauf an, auf den Ansatz. Ich habe ja eine große Verantwortung als Schauspieler, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe. Und ich fand das zum Beispiel jetzt bei Batman mit der Rolle des Jokers, das fand ich sehr negativ. Es war eine Verherrlichung der Negativität.
Gespielt von Heath Ledger.
Genau. Mhm. Und ich fand das persönlich nicht gut. Und das ist ja heute so eine Gefahr. Der Einfluss der Medien ist ja so groß. Und da finde ich, gerade wenn wir sozusagen selber Einfluss nehmen auf Meinungsbildung oder Möglichkeiten für Meinungsbildung, die geben wir ja nun als Künstler in der Öffentlichkeit, dann finde ich, es ist eine sehr große Verantwortung, gerade bei historischen Figuren.
Würden Sie sich auch in so einen Stoff reinwagen?
Ich würde mich da reinwagen. Mein Ziel wäre dann zu zeigen, warum dieser Mensch so geworden ist. Und gerade bei Adolf Hitler ist das so, also ich fände es interessant dann zu zeigen, wenn ich zeigen kann, dass ich sehe, der hat eine emotionale Verletzung erlebt, diese historische Figur. Und ist dann so geworden, weil er damit nicht zurechtgekommen ist. Und dann kann ich als Zuschauer sehen, oh, wenn ich das erlebt hätte, ich könnte auch so werden, wenn ich das erlebt habe. Ja? Dass man eben wegkommt von diesem richtig und falsch und urteilen, sondern dass man zeigt, diese Ursache, wieso ist denn der Mensch so geworden? Ja? Oder war der einfach nur krank? Ne? Dass es einen Sinn macht sozusagen, ne? Dass man auf keinen Fall das verherrlicht. Ne?
Sagt Schauspieler André Mann. Er hat eine historische Figur gespielt, nämlich den Bremer Wirtschaftssenator Karl Eggers im Film Die Affäre Borgward. Und jetzt war er eben hier bei uns im Gespräch in Deutschlandfunk Nova. Herr Mann, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Jetzt haben wir eben gehört, wie ein Schauspieler mit historischem Material umgeht. Hier in einer Stunde History reden wir doch aber auch nochmal mit jemandem hinter der Kamera. Und zwar mit Heinrich Brilleur, Regisseur, quasi der Meister des deutschen Dokudramas, kann man sagen. Der sich schon einer Menge historischem Stoff versucht hat, zum Beispiel mit Die Manns, ein Film über die Familie Thomas Manns, oder auch Speer und Er. Da geht es um den Chefarchitekten des Dritten Reichs, Albert Speer, und seinen, na sagen wir, Gönner Adolf Hitler. Und jetzt gerade auch eben abgeschlossen eine lange Recherche über Bertolt Brecht. Tag, Herr Brilleur.
Ja, guten Tag.
Dokudrama, da sind wir ja auch schon voll im Geschäft. Was ist für einen Film wichtiger, die Doku oder das Drama?
das ändert sich von Film zu Film. Dokumentation steht immer am Anfang. Recherche, wie könnte es gewesen sein? Mhm. Und aus diesen Antworten, aus der Geschichte, aus den verschiedensten Quellen, da entwickelt sich dann die möglichen Spielszenen. Das ist alles ein dynamischer Prozess.
Aber wenn die historische Realität, Herr Brilleur, ich sage mal Hindernisse aufweist, um den Plot gut voranzubringen, kann man dann auch mal kreativ werden? Wir haben hier heute nämlich in der Sendung zum Beispiel schon von dem Film Aaron Brockovich gehört. Da wurde ein Charakter samt seiner Zeit und dem Ort, an dem er in der Geschichte auftaucht, einfach mal, ich sage mal, ausgetauscht oder versetzt, damit eben das Drama besser funktioniert.
Das kommt leider häufig vor. Eine Todsünde.
Eine Todsünde, sagen Sie.
Ja, ich will Ihnen ein kleines Beispiel geben. Der Untergang, da wurde die Szene gezeigt, wie Magda Goebbels ihre Kinder tötet im Bunker. Und das Drama ist jetzt mal nur bei der Auflösung einer Szene natürlich viel schöner, wenn die Mutter die Pille unter die Zunge legt, den Kopf krach zusammendrückt des schlafenden Kindes, das Tuch hochzieht, dass dann die nackten Beine zu sehen sind und das 6-mal macht. Mhm. Ich hatte mit dem Funker gesprochen, weil ich ja bei Speer und er auch mit Hitler im Bunker zu tun hatte. Und der Funker hat mir gesagt, sie hat bei ihm gesessen und Patience gespielt und der Zahnarzt hat sie abgespritzt in den Tod. Als einzige Überlebende hatten die Russen ihn gepackt und er hat gesagt, sie hat's gemacht. Natürlich, weil er sonst für die Morde belästigt worden wäre. Das konnte man wissen, aber ich glaube, dass Bernd Eichinger damals es wunderbar fand, jetzt die Mutter zu zeigen in einem Spielbild, wie sie ihre Kinder selber mordet.
Ist natürlich viel dramatischer.
Die Mutter, gibt es immer wieder. Das Spiel darf natürlich die Anschauung bringen, die dieses Dokument nicht hat. Man darf auch den Sinn der Figur in Bildern ausdrücken. Da muss man erfinden. Aber es muss doch mit einer großen Verantwortung für den Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen sein, in dem Fall, wo ich arbeite, Aufklärung zu leisten.
Wo Sie schon beim Sinn sind, Herr Brilleur, ja, wo Sie schon vom Sinn sprechen. Ja. Erzählungen, das Drama, das Spiel, wie Sie es gerade aussprechen, haben ja oft auch sowas eben wie eine Message. Ja, also wir lernen was. Der Held macht eine Entwicklung durch, der Schurke stürzt über sich selbst oder da gibt es eben viele Spielmöglichkeiten. Und wir als Publikum gucken zu und denken uns, au ja, oder ach du Scheiße, au weia, was geschieht hier? Sollte historischer Stoff das auch leisten, so eine Message mitzubringen?
Damit kommen Sie auf ein Grundproblem. Wenn das Kino oder das Fernsehen solche Stoffe aufgreift, gibt es heute inzwischen eine Filmschule aus Amerika. Es gibt viele Bücher, wie man solche Stoffe erzählt.
Diese Storytelling-Elemente, wie man das dann nennt.
Ist ja nicht die historische Wahrheit, sondern das ist, wie man Geschichten erzählt. Auch mal etwas pathetisch gesagt, den Moment der Wahrheit mitzutransportieren. Immer für die Zuschauer natürlich. Das erinnern diese Leute, das sagt diese Akte und so weiter, sie zu beteiligen. Also nicht ein Behauptungsfernsehen machen oder ein Fernsehen, also das ist ein Fernsehen, das einfach auf die Bilder Behauptungen legt, die die Bilder gar nicht haben, sondern es ist ein Teppich. Und auch nicht einer amerikanischen Dramaturgie sich zu unterwerfen, weil das in der Geschichte gar nicht enthalten ist. Das muss man wissen, dass man da vorsichtig sein muss, wenn man jetzt sowas in ein Leben hinein interpretiert und hinein erfindet, nur damit die Sehgewohnheiten bedient werden oder, wie ich es vorhin am Beispiel von Untergang gesagt habe, auch in einzelnen Szenen sie dramatisieren, weil das Kino verlangt solche Bilder. Das ist doch geil, wenn man das Knacken hört und sie drückt die Kinnlade der Kinder zusammen. Es gruselt einen geradezu. Aber wäre es nicht genauso interessant gewesen, den Funker, den ich getroffen habe, zu sagen, ja, sie saß neben mir, sie spielte Patience und der Zahnarzt hat die Arbeit geleistet. Warum muss man auf diese etwas ja auch manchmal müffeligen alten Bilder immer zurückgreifen, weil sie das Herz der Leute bewegen? Vielleicht hätte die Wahrheit das Herz noch viel mehr belegt.
Schwierig ist doch aber auch immer die Quellenlage, oder? Weil man will ja eben nicht nur historische Fakten präsentieren, sondern auch was über die Protagonisten dieser Zeit erzählen. Also nicht nur, was haben die gemacht, sondern auch, was waren das für Menschen? Und da muss man sich ja oft drauf verlassen, was die über sich selbst gesagt haben oder was andere über sie gesagt haben. Wie gehen Sie damit um?
Mit großer Skepsis. Jede Quellenlage, Akten und auch Erzählungen haben ihre eigenen Wahrheitsmomente. Das Gedächtnis ist eben keine Asservatenkammer, so wie unser Rechner, wo das drin enthalten ist und die Erinnerung bleibt. Täglich, nächtlich wird diese Erinnerung umgearbeitet. Das Gedächtnis ist ein lebendes Organ sozusagen und umgearbeitet aus Interessen. Man möchte sich einen guten Auftritt schreiben, ich habe es ihm aber eingeschenkt an dem Tag. Oder Schlechtes, wo man schlechte Auftritte hatte oder in Verbrechen verstrickt war, da leugnet man das und wo man nicht genau weiß, erfindet man das. Das sind die Nachteile von Zeitzeugen. Die Vorteile sind, wenn man sie begleitet bei ihrer Erinnerung, wie ich das oft in den Gesprächen mache, mit Akten und Unterlagen auf dem Tisch, Schritt für Schritt zurückgehe, bekommt man auch etwas von den suchenden Momenten, also vom suchenden Fernsehen. Das ist also das Wichtige bei Zeitzeugen, dass man
also im Grunde einfach transparent damit umgehen, ja?
Ja, und das ist das, was man dazu wissen muss, wenn man den Leuten zuhört.
Sagt Heinrich Brilleur, quasi der deutsche Meister des Dokudramas bei uns in Eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Brilleur.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir haben Beispiele besprochen, haben die Leute, die diese Filme machen, gehört und schon Gefahren genannt, wenn Film und Geschichte aufeinandertreffen. Das war unser Thema heute in Eine Stunde History, Film und Geschichte. Und Matthias, wir haben da sowas wie Fluch und Segen, würde ich sagen, in der Kombination.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Segen, weil der Film eben ein schwieriges und meistens sachlich dargestelltes Thema emotionalisieren kann. Damit wird etwas Großes klein und etwas Unfassbares nachvollziehbar. Denk mal an den Film Holocaust, der Ende der 70er Jahre in Deutschland im Fernsehen lief. Mhm. Da war es das Schicksal einer Familie, die den Wahnsinn des Judenmords sozusagen miterlebte und dadurch auch erklärte. Da konnten die Zuschauer auf einmal nachvollziehen, dass sich hinter jeder einzelnen Zahl der Millionen umgebrachter Juden ein Mensch befand mit einem Schicksal, mit Wünschen, mit Hoffnungen und mit Träumen. Mit der Familie Weiß im Holocaust-Film konnte man sich viel eher identifizieren als mit irgendeiner Zahl, die natürlich das ganze Ausmaß des Grauens wiedergibt und nicht nur das einer Person oder einer Familie.
Nächste Woche in Eine Stunde History, denn das war's für heute, geht's quasi wieder um normale Geschichte, nicht welche im Film, aber immerhin im Zeitschriftenformat könnte man sagen, denn wir reden über die Sputnik. Die war in der DDR so richtig Rock'n'Roll und zwar so Rock'n'Roll, dass sie verboten wurde. DDR-Zeitschriftenverbot, die Sputnik dann nächste Woche in Eine Stunde History. Danke dir, Matthias, für diese Woche. Markus Dichmann, mein Name, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.